ich sage, 8 bis vielleicht 15 Leute kannst du noch direkt führen. Mhm. Und irgendwann schaffst du 7 mal 24. Mhm. Und dann musst du einen Change einleiten. Mhm. Wenn wir diese zwei Prozesse nicht im Griff haben, dann verlieren wir. Mhm. Die Zeiten von Command und Control sind einfach vorbei. Und es gibt eine Person, die verantwortlich ist. Und nur eine. Ja, gute Mitarbeitende finden und halten. Das ist einer der grössten Challenges. Mhm. Ja, der anderthalb Jahre ADHS-Diagnose, die aber überkompensiert ist. Nein, also mein Umfeld hat sich schwer damit. Aber ich habe mich nicht schwer damit. Oder? Also ich bin durch die Schule durchgelaufen, mehr oder weniger durchgeschlafen.
Wie hast du das Gefühl, können wir das unseren Kindern mitgeben?
Vorleben ist der einzige Weg. Kinder machen nicht das, was wir ihnen sagen. Kinder machen das.
Bevor wir loslegen, ein grosses Merci an Wunderraum, der Coworking, Office und Meeting Space in Pfäffiken, Schweiz. Der Wunderraum ist seit vielen Jahren mein flexibles Büro, der Ort, wo ich Inspiration finde und meine Kunden wertschätzend empfangen kann. Merci für die Unterstützung von diesem Podcast. Chris, in deinem Podcast, der Firmentuner, sprichst du über ganz viele System. Du redest über das EOS-System von Gino Wickman, du redest über Storybrand von Donald Miller, du redest über SWOT-Analyse und viele mehr. Wenn du jetzt mit deinen Kunden künftig nur mit einem System dürftest arbeiten, welches wäre das und warum?
Das ist eine sehr schwierige Frage, mit welchem System das ich arbeiten würde. Ganz spontan würde ich sagen, mit meinem System.
Das wäre?
Das ist der Baukasten aus all den besten Tools, die ich gefunden habe. Ich glaube nicht, dass es nur ein System gibt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es one size fits it all, also ein System für alle gibt, sondern ich bin eigentlich überzeugt, wir müssen die richtigen Werkzeuge im richtigen Moment für das Unternehmen aussuchen und sie dann umsetzen. Also in dem Sinn kann er die Frage so gar nicht beantworten.
Mhm. Und wenn wir jetzt gleich so ein bisschen Ranking machen müssten von deinen Favoriten?
Jawohl. Also, wenn wir sind auf das Business-Betriebssystem nehmen, oder, gehört ja jetzt beispielsweise SWOT nicht unbedingt dazu, das ist ja einfach ein Teil davon, dann, ist es sicher, schwierig zu sagen. Also, ich finde EOS, also, was ich am Anfang gemacht habe, das finde ich ein extrem starkes Framework, ein extrem starkes Business-Betriebssystem, aber mir ist es manchmal zu einfach gewesen.
Kannst du das vielleicht ein bisschen kurz erklären, um was es dort geht, so im Groben?
Ja,
für die, die keine Ahnung haben,
genau,
was das bedeutet, so ein System, und eben im Fall vom EOS-System, was das allenfalls für Eckpfeiler hat oder die Vorgehensweise, die dahinter steckt.
Ja, sicher, sehr gern. Dann sagt man Business-Betriebssysteme oder Business Operating Systems, die sind vor allem in den USA sehr populär. Das sind eigentlich Management-Systeme, also Frameworks mit verschiedenen Werkzeugen, wie du dein Unternehmen kannst führen, wie du kannst deine Projekte umsetzen, deine Strukturen machen und so eigentlich auch wirklich ins Wachstum hineinkommen. Historisch entstanden ist das irgendwo in den 70er Jahren, das erste Mal Michael Gerber mit E-Myth, das ist so das erste gewesen. Und dann gibt's so ein paar, ich sag mal, Grundprinzipien, die all die Systeme haben. Und wenn man die anschaut, dann ist das einfach, es sind verschiedene Geschmacksrichtungen auf dem Markt, aber es ist eigentlich, ist immer das Gleiche, es basiert auf den gleichen Elementen, auf den gleichen Systemen. Und auf EOS bin ich gekommen über eine Empfehlung, das hat mir ein Unternehmer empfohlen, gesagt, er hat das angeschaut und umgesetzt und das funktioniere. Und die Einfachheit hat mich dort fasziniert. Mhm. Ist aber auch das gewesen, was mich irgendwann limitiert hat. Mhm. Und heute würde ich sagen, ist es, ja, es ist immer noch Pinnacle, ja, wo ich eigentlich würde bevorzugen.
Mhm. Auch wenn es jetzt ein vereinfachtes System aus dem EOS-System?
Nein, es ist eigentlich, es ist eher umfangreicher, okay, und komplexer. Okay. Ja, genau. Es bewegt sich, ich würde sagen, in der Komplexität zwischen EOS und Scaling Up. Scaling Up von Bernd Harnisch ist ein sehr umfangreiches Konzept. Das ist sehr komplex auch. Hat mich am Anfang fast erschlagen. Mhm. Und ich glaube, für viele Unternehmer ist es zu komplex und zu akademisch. Mhm. Und darum finde ich so den Mittelweg eigentlich gut.
Mhm. Und gleich, aber zum Beispiel das besser verständlich machen. Die haben eigentlich, die bringen ja vor allem Struktur in ein Unternehmen. Haben meistens eine klare Pfeiler. Also ich glaube, beim Pinnacle-System sind es vor allem so die P wie People, Performance.
Ja, ganz genau. People, Performance, Playbooks. Ja, das ist grundsätzlich ist das Marketing, gell? Also wie du so ein System strukturierst. Mhm. Wenn wir ein bisschen tiefer schauen, dann sind es drei Autoren, die alle darauf aufbauen. Das eine ist sicher der Vern Harnish, wo Rockefeller Habits geschrieben hat und nachher Scaling Up als Folge davon, wo es vor allem um die Umsetzung geht, um wie wir die Strukturen herbringen etc. Das zweite, das ist eher ein wissenschaftliches Konzept darunter, das ist der Jim Collins mit Good to Great. Er hat ja systematisch untersucht, was machen grossartige Firmen anders als gute Firmen. Also er hat da recht eine grosse Studie angelegt. Sample Size ist nicht so gross, weil du findest nicht so viele Daten. Er hat vor allem gelistete Unternehmen angeschaut und vor allem die angeschaut, was ist so der Wendepunkt gewesen, wo sie von der durchschnittlichen Marktperformance auf eine überdurchschnittliche sind. Und dort hat er ein paar Elemente rausgenommen. Und eines von den wichtigsten von denen ist Right People in the Right Seat. Also Right People im Sinn von die passenden Kultur rein. In the Right Seat heisst, sie sind in der Lage, in ihrer Position wirklich Spitzenleistung erbringen. Also das ist das zweite Konzept. Und das dritte ist so ein bisschen der Soft-Faktor, das passiert bei vielen auf dem Patrick Lencioni. Patrick Lencioni hat sich sehr viel mit Kultur befasst. Auch mit, was macht Teams funktional, also Teamgesundheit. Und dort ist so ein bisschen die Grundlage, ist der 5 Dysfunctions of a Team. Ist auch ein wunderbares Buch. Also das sind so die drei Elemente, die in all die Systeme drin sind. Dann hast du so eine Basis-Werkzeugkasten drunter. Und was die alles oben drauf tun, das ist dann sehr individuell, drum Geschmacksrichtige. Also die Basis ist immer irgendwo die Organisation. Wie bauen wir die Organisation auf, als Aufbauorganisation? Dann geht es um Ablauforganisation auch. Wie tun wir unsere Prozesse umsetzen im Unternehmen? Sitzungsformate sind sehr wichtig. Wie tun wir Zeit sinnvoll nutzen, dass Resultate rauskommen und wir nicht nur Schuldige finden? Und ganz, ganz ein wichtiger Faktor ist Change Management.
Bedeutet?
Wie tun wir Veränderungen im Unternehmen, und das kann vom Businessmodell sein, über die Organisation, bis zu Produkt, wie tun wir die verankern im Unternehmen drin? Und das ist das, wo ganz, ganz viele scheitern, was ich sehe. Mhm. Also das Unternehmen wächst und wächst und irgendwann kommen sie an den Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Mhm. Gründest ein Unternehmen vielleicht, oder? Fangst an Leute einstellen, etc. Und so, ich sage, 8 bis vielleicht 15 Leute kannst du noch direkt führen. Mhm. Und irgendwann schaffst du 7x24. Mhm. Und dann musst du einen Change einleiten, mhm. oder? Und so Stufen kommen immer weiter. Mhm. Also, da hat, Larry Greiner hat auch mal in den 70er Jahren ganz ein bekanntes Paper geschrieben über, wie Unternehmen wachsen, also Evolution and Revolution, how organizations grow. Und das ist genau das. Also, du hast eine Wachstumsphase, wo du evolutionär unterwegs bist. Und dann kommst du an einen Anschlag. Und dann musst du eine Revolution machen. Mhm. Und genau die machen, das meine ich mit Change Management. Mhm. Ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Faktoren mhm. im ganzen Ding. Mhm. Also die System beinhaltend all das und haben dann eben verschiedene Tools, wie gesagt, das Wort oder so, kann man machen, muss man nicht. Die Art und Weise, wie man die Organisationsstrukturen abbildet, wie man den Change implementiert, das sind all die Faktoren drin.
Wann ist aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt, wo man sich über so Systemprozesse Gedanken machen soll? Ist das etwas, wo man schon gerade von Anfang an bei der Gründung idealerweise wahrscheinlich Gedanken macht? Oder ist es etwas, wo du sagst, nein, am Anfang dürfen wir auch mal ein bisschen schauen, wie das Ganze ein bisschen funktioniert und dürfen so ein bisschen individuell gestaltet werden und dann, aber irgendeiner ist aber eine gewisse Mitarbeiterzahl oder Grösse, wird es dann fast zwingend?
Ja. Ich glaube, es kommt stark auf das Businessmodell an, das du hast. Jetzt als Start-up ist es wahrscheinlich nicht im Vordergrund. Solange du vor allem noch Geld verbrennst und nicht wirklich Geld verdienst, ich sage, spätestens dann, wenn du ein Businessmodell hast, das funktioniert, spätestens dann solltest du es anwenden, wenn du in Scale-Up gehst. Mhm. Wenn wir von klassischen KMU reden, dann ist es, dann kannst du, glaube ich, früher schon anfangen mit diesen Strukturen. Du solltest auch schon früher anfangen mit diesen Strukturen.
Was ist der Vorteil? Du tust relativ stark. Also das Prozess, ja. System, das liegt ja. dir am Herzen. Da redest du aber auch in deinem Podcast. Das ist ja das Hauptding, sind solche Systeme. Was ist der grosse Vorteil, wenn man so ein System einsetzt oder so einen organisierten Betrieb aufbaut?
Es limitiert dich nicht mehr. Also, eben, wenn du jetzt, du fängst an als Unternehmer, kannst du als Handwerker auch. Und irgendwann merkst du, hey, jetzt schaffe ich ganz viel, vielleicht 50, 60 Stunden pro Woche, oder? Noch mit dem Büro und so. Ich muss jetzt jemanden einstellen. Dann fängst du auch jemanden einstellen. Und dann nimmst du meistens auch einen Handwerker, der das kann. Gibst ihm am Abend, morgen gibst ihm Aufträge und am Abend kommt er heim und gut ist. Und dann wächst das und irgendwann hast du so 8 bis 10 Leute. Und plötzlich merkst du ja, jetzt langen die 50 Stunden schon wieder nicht mehr. Oder bist schon auf 70, 80 Stunden. Und wenn du jetzt nochmal einen einstellst, hast du einfach noch mehr Zeit, die du verbringst. Und das ist meiner Meinung nach der richtige Moment oder der wichtige Moment, zum erkennen, jetzt muss ich eine Führungsstruktur aufbauen. Jetzt muss ich mir vielleicht eine zweite Person reinnehmen, wo mir einen Teil von dieser administrativen oder Führungsarbeit oder von dem übernimmt. Und spätestens dann muss ich dieser Person beibringen, wie ich es will haben. Wie der richtige Weg ist, oder? Es gibt immer nur eine beste Variante. Und die muss ich dokumentieren, die muss ich beibringen, die muss ich übertragen. Ich muss auch anders anfangen führen. Also führen durch andere Menschen ist eine Herausforderung. Und da kann so ein System unglaublich viel bringen, weil es halt einfach, es hat Strukturen, wo sich bewährt haben. Es ist ein Best-Practice-Ansatz.
Ich glaube auch, also aus eigener Erfahrung, da würde ich sagen, sobald du einen Prozess ganz sauber definiert hast, passieren dir ganz viele schöne Sachen. Also, Qualität ist irgendwo dann gegeben, weil alles sich gleich abläuft. Du kannst einen Prozess viel einfacher delegieren, vielleicht sogar automatisieren. Du kannst aber auch viel einfacher jemanden drin einschaffen, weil es ist wie ein Playbook, das dann irgendwo gegeben ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein grosser Wert und ist vor allem skalierbar. Ja. Ich glaube, das würde ich sagen.
Und du kannst ihn messen. What gets measured, gets managed. Ja? Peter Drucker. Nur was wir messen, haben wir wirklich im Griff. Und wir merken dann auch, machen die Leute das auch so, wie wir das wollen? Es geht auch um Qualitätssicherung, um deinen Ruf. Oder? Ist jetzt der, der vor Ort ist beim Kunden, verhaltet sich die Person so, wie du willst gesehen werden als Unternehmen oder als Unternehmer? Da kann ganz viel Schaden passieren, wenn du das nicht machst, wenn du eben die Prozesse nicht hast. Gleichzeitig sind Prozesse für viele einfach auch ein rotes Tuch. Also, ach, nein, ja nicht. Grosskonzern. Und da geht es wieder um Augenmaß. Wie machen wir es? Ganz genau.
Wenn wir jetzt vielleicht von einem mittleren KMU, ich rede jetzt mal 20, vielleicht bis maximal 200 Mitarbeiter würden reden, was hast du das Gefühl, sind die wichtigsten Prozesse? Also wenn man mal startet, mit welchem Prozess schaust du zuerst an? Wo hast du das Gefühl, die größte Hebelwirkung im Unternehmen, wenn man diesen Prozess super definiert hat?
Ich fange mit den Kunden immer bei 2 Prozessen an. Das erste ist, also sind die wichtigsten Assets, die wir haben im Unternehmen, das sind Kunden und die Mitarbeitenden. Das sind die wichtigsten. Mit denen müssen wir anfangen. Kunden, wie können wir sie aufbauen, pflegen, halten und bei den Mitarbeitenden genau das Gleiche. Wenn wir diese 2 Prozesse nicht im Griff haben, dann verlieren wir. Entweder kommt nichts mehr rein vorne oder wir sind nicht in der Lage, um es hinten den Output zu generieren. Müssen alle heute, reden alle vom Fachkräftemangel. Ja, wir haben da ein bisschen eine andere Sicht drauf. Ich glaube, es geht einfach, wir müssen unsere Leute entsprechend führen, wir müssen ihnen Aufgaben und Verantwortung übergeben, wir müssen sie begeistern können für unsere Reise, für das, was wir machen. Die Zeiten von Command und Control sind einfach vorbei und wer noch in dieser Zeit drin ist, hat einfach Mühe zum
Fachkräften. Das Generationenwechsel wahrscheinlich stattfindet, das mit dem Grund, dass das nicht mehr funktioniert, Command und Control, oder?
Ich denke schon auch, ja. Obwohl ich nicht so viel halte von diesen Stereotypen, Gen Z und so. Ich kenne unglaublich tolle Unternehmer aus dieser Generation, also Mitte 20, die unglaublich viel Biss haben, wo Innovation reinbringen.
Ich glaube, das muss ich ihnen einfach ein bisschen zeigen. Genau. Ich glaube, sie haben schon ein gewisses Interesse, dass sie den Sinn hinter der Arbeit
Richtig, ja. Also, ich glaube, das ist, können wir Maslow'sche Bedürfnispyramide führen, oder? Uns geht's grundsätzlich gut. Also, gerade in der Schweiz. Wir haben eigentlich alles. Wir haben, also, irgendwie Sicherheit, die haben wir, ja? Also, wenn wir mal keinen Job mehr haben, wir werden nicht geheilen lassen, wir haben ein Sozialsystem, das uns auffängt. Wir steigen auf in dieser Pyramide. Und wenn ich mit Unternehmern rede, ja, was ist denn deren ihr Ziel? Ist auch Selbstverwirklichung bei den meisten.
Und es hat sich ein bisschen verändert, oder? Jetzt sagen wir, ja, das ist Grossvater, ja, oder auch Israel, das ist doch noch eine Nachkriegszeit, oder? Da, ja, ist man wahrscheinlich wirklich auf der, ja, Maslow-Pyramide, hat man mal das erste Mal die Sicherheit, ja, gesucht, oder? Ja. Und heute die Sicherheit ist gegeben, wir haben all, ja, die Systeme, ja, wo uns, wenn ganz irgendetwas, genau, wird passieren, wird auffangen. Das heisst, jetzt haben wir halt, ja, den Sinn oder andere, ja, Sachen, die ein bisschen höher sind, ist eine wichtigere, genau, Rolle.
Und gleichzeitig, was antönst, ist schon spannend. Also, wenn ich auch schaue, wer gründet eher Unternehmen, wer macht sich eher selbstständig, aus meiner wahrscheinlich subjektiven Wahrnehmung sind das sehr, sehr oft auch Menschen aus Migrantenfamilien. Mhm. Also wenn du heute in der Schweiz bist und du hast einen Namen aus dem Balkan, hast du es einfach nicht so einfach, wie wenn du einen pure schweizerischen Namen hast. Und ich kenne ganz viele, die dann entscheiden, hey, ich habe keine Lust auf das. Ich mag mich nicht irgendwie mit 400-500 Bewerbungen jedes Mal eine Absage. Ich mache selber etwas. Mhm. Und das ist vielleicht dann das, was wir in der Schweiz vor 50-60 Jahren hatten, oder? Du hast selber müssen, du hast die Sicherheit nicht gehabt. Und sie haben die Familie, die sie unterstützt und hilft. Und ich arbeite gerade jetzt wieder mit zwei so Unternehmern zusammen. Das ist unglaublich dankbar und die haben einen unglaublichen Einsatz. Die geben Gas wie kaum jemand anders. Mhm.
Ja, das glaube ich. Kann ich auch nachvollziehen, aber genau, ja, aus diesen Gründen.
Ja, ja.
Ich habe das gleich noch vorher hast du gesagt, Fachkräftemangel. Nimm mir jetzt gleich Wunder, oder? Du hast gesagt, hast du eine andere Ansicht. Das ist ein Wort, das gehört man im Moment,
ja,
gerade in diesen Handwerks- oder diesen Branchen, Industrie, gehört man das extrem, ja, viel. Was ist denn deine Ansicht? Oder wie unterscheidet sich die allenfalls?
Jawohl. Wenn ich so schaue bei meinen Kunden, die Mühe haben zum Mitarbeiten, die kriegen dort sehr, sehr oft an fehlender oder nicht definierter Kultur und Vision. Mhm. Und dann auch an der Führung natürlich. Mhm. Die stark sind in diesem Bereich, die sind in der Lage, um auch attraktive Leute zu gewinnen, die sie sonst vielleicht nicht kriegen würden. Wo du sagen würdest, ja nein, mit dieser Grösse, mit diesen finanziellen Möglichkeiten schaffen sie es nicht. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns einfach auch da positionieren und differenzieren
als Arbeitgeber.
Ganz genau, richtig. Und dann halt einfach auch die Mitarbeitenden als das sehen, was sie sind. Die richtigen Leute sind einfach einer der grössten Assets, die wir haben im Unternehmen. Mhm. Und ja, Konkurrenz ist gross, aber ich sehe sie jeden Tag eigentlich. Es geht, man findet gute Leute und kann die auch binden und begeistern. Das geht, ja.
Also ich gebe dir recht, und glaube ich auch, oder, dass da ganz, ganz viel Potenzial um man ist, wenn man eine gute Unternehmenskultur aufbaut, zeigt, dass es da lässig ist und eben irgendwo wir auch eine sinnstiftende Arbeit dürfen, ja, leisten, egal was das ist. Und auf der anderen Seite ist es ja gleich ein Fakt, dass wir ja vom Altersschema her, die Babyboomer, es gehen mehr aus dem Arbeitsmarkt raus, dass reinkommen, mindestens im Moment. Oder? Also hat es da schon so eine gewisse Funktion, was es nicht unbedingt einfacher macht, Leute zu finden. Oder siehst du das auch
anders? Nein, einfach ist es sowieso nicht, glaube ich, gute Leute finden, oder? Also, ich finde es noch schwierig, zum Vergleichen mit jetzt anderen Zeiten. Aber ja, also in dem Sinne, ja, wir werden einen Haufen Fachkräfte werden verschwinden. Mhm. Gleichzeitig kommen neue Technologien, die dann auch gewisse Jobs vielleicht überflüssig machen. Mhm. Es ist halt einfach auch da, denke ich, die wichtige Eigenschaft können mit Veränderung umgehen und Veränderung in die Hand zu nehmen. Da sind wir wieder beim Change Management.
Genau. Ja, und jetzt schöne Überleitung, das neue Thema, das du eröffnet hast, eben, es kommen neue Technologien. Ich glaube, KI ist jetzt inzwischen allen irgendwo bekannt. Das wird tendenziell das ganze Arbeitsumfeld relativ stark verändern. Was hast du das Gefühl, was sind so die ersten Sachen, die sich werden ändern, respektive wo du jetzt vielleicht auch mit deinen Unternehmern musst anschauen, dass man da für die Zukunft die richtigen Weichen heute schon stellt?
Ich glaube, im Moment ist es noch vor allem ein Hype. Es wird ganz viel versprochen und wenn du dann wirklich reingehst, dann kann es gleich nicht so viel halten.
Also praktisch 1:1.
Genau. Aber wir wissen aus ganz vielen so Veränderungen und Zukunftstechnologien ist ja, wir überschätzend den zeitlichen Verlauf. Also nicht mehr das Gefühl, das käme ich viel früher, aber wir unterschätzen die Auswirkungen. Ist sehr oft so. Oder? Also vor 30 Jahren, wo ich so angefangen habe mit ersten Internet-Dingen, oder, hat man das Gefühl, okay, ja, das wird in ein paar Jahren ist Internet überall, gell? Und es hat aber gleich recht lang gebraucht. Wenn man du aber gesagt hätte, was Internet, was heute alles über das Internet geht, das wäre nicht denkbar gewesen. Und ich glaube, so ist es bei allen Technologien. Ich sehe, dass sich alle damit beschäftigen, oder bei allen ist es irgendein Thema. KI, also nicht nur Gen-AI, auch Automatisierungsthemen und so, die sind da. Wo man es vor allem braucht, ist, glaube ich, im Texten. Gell? Also E-Mails verfassen in Fremdsprache, in eigener Sprache, Dokumente etc. Und da finde ich es auch gut. Ist auch im Moment, ich habe auch gewisse Maturität, also da hat's wirklich Qualität. In vielen anderen Bereichen wird es noch kommen. Ich sehe so, also gerade in der Führungsteam drinnen, da ist das Bewusstsein da. Glaube ich, die wissen, dass sie sehen, dass Unternehmer sehen das, gerade von kleinen, mittleren Unternehmen. Da ist es klar. In der Basis gibt es aus meiner Seite so zwei Lager. Ich habe jetzt gerade drei Beispiele gesehen von Unternehmen, die sagen, hey, look, bei uns wird das kommen. Das eine ist Technologieunternehmen, Netzwerkbereich oder so. Wo du einfach so die Profile, die du bis jetzt gehabt hast, die Leute, die einfach System konfiguriert haben, nicht mehr brauchen wirst. Du brauchst Leute, die können prompten, die können coden. Und dann sind es eher so die Generation von mir, die jetzt so Mitte 50 ist, die jetzt noch 10 Jahre im Arbeitsleben ist, die sich sehr, sehr schwer tut mit Adaptieren.
Die haben du persönlich auch?
Nein, ich nicht. Ich habe Freude an AI. Ich arbeite viel. Ich bin vielleicht dort dann auch nicht so typisch. Veränderung finde ich cool. Also ich bin auch nicht mehr so, ist klar, ist auch eine Alterserscheinung, das weiss man ja auch. Aber dass es dort dann einfach auch Widerstände gibt, oder? Meistens ist es so ein kleiner Teil, etwa 20% von der Belegschaft, wo sagt, hey, KI ist cool, wir machen das. Und die anderen 80%, die machen es nicht. Und da sind wir wieder beim Change Management, weil in vielen Branchen sind immer Veränderungen gewesen, aber auch die sind evolutionär gewesen, es hat immer auf sich aufgebaut. Und jetzt kommt eine Revolution. Und gerade darum wieder, glaube ich, ist es richtig und wichtig, dass wir ein Change Management haben und alle mitnehmen in dem Change Management. Aus meiner Sicht ist es ein Werkzeug. Es ist ein spezielles Werkzeug. Also es ist nicht einfach das Werkzeug, wo du sagen, mach das und das macht, sondern es ist ein Dialogpartner-Werkzeug. Aber es ist ein Werkzeug, um Arbeit besser und effizienter erledigen.
Können wir da ein bisschen konkreter für mich auch zum Verstehen, Change Management, jetzt geht zum Beispiel jetzt mit KI, jetzt kommt so eine neue Technologie, wenn jetzt du ins Unternehmen kommst und wir möchten das Thema angehen.
Ja.
Was bedeutet jetzt das konkret? Was müssen wir machen? Was diskutieren wir miteinander?
Jawohl. Ich würde es gerne so ein bisschen auf die generelle Change-Management-Ebene nehmen. Und das kannst du dann eben nachher adaptieren. Ich kann auch gerne noch vielleicht ein oder andere Beispiel nennen. Was ich schon mache, ist eigentlich mit allen meinen Kunden, Change-Management ist eines der wichtigsten Elemente, die wir überhaupt umsetzen. Und wir gehen dort, das ist eine agile Methode. Also kommt eher aus der Softwareentwicklung, kann ich vielleicht da schnell sagen. Also agiles Change-Management ist nicht, wir machen einen Projektplan und schauen, wann haben wir welche Stufen erreicht, sondern im agilen Change Management gehen wir normalerweise her und sagen, hey, was wollen wir im nächsten Quartal umsetzen für unser Projekt? Oder jetzt hast du ein Projekt, beispielsweise, du willst KI mal schauen, was können wir überhaupt machen, sei es im Automatisierungsbereich, oder? Und sagst dann, hey, in den nächsten 90 Tagen, was wollen wir in 90 Tagen erreicht haben? Ganz bekannte Methoden ist OKRs, aber es gibt noch andere. Aber im Sinn von, dass wir hergehen und uns überlegen, wir haben das Projekt, kann vielleicht auch etwas Handfesteres nehmen. Beispiel, wir wollen ein neues Software einführen. Das vielleicht ein grösserer Malerbetrieb, gell? Da gibt's Branchenlösungen, ERP, sagst du dem, oder? Und sagen, hey, schau, unsere alte Lösung ist hangestrickt, jetzt wir wollen eine neue. Mhm. Und das ist das Ziel für nächstes Jahr, 2026, neue Branchenlösung einführen. Jetzt gehen wir nicht her und sagen, ja, wie lange tun wir evaluieren, wie lange tun wir testen, wie lange tun wir umsetzen, sondern wir sagen, wir wollen es bis Ende Jahr umgesetzt haben vielleicht. Und im Januar schauen wir, was bringen wir in diesem Quartal rein. Wie soll es am 30. März aussehen?
Gibt es denn da aber auch Projektgruppen? Nehmen wir da Leute aus dem Betrieb irgendwie, macht das klassisch?
Es ist eben integriert. Also ich baue das immer, fange mit dem Führungsteam an und wir tun jedes Quartal machen wir die Planung von diesen OKRs oder ich nenne sie ROCs, also wo wir sagen, hey, look, wir haben jetzt die und die strategischen Projekte, was für Teilprojekte für das Quartal müssen wir daraus ableiten und wer im Führungsteam übernimmt die? Mhm. Mit dem Ziel, dass jeder so eine Handvoll Projekte hat. Und wenn das im Führungsteam funktioniert, dann tun wir es in die nächste Führungsstufe aber replizieren. Dann fangen die das an mit ihren Leuten machen und so bis also wenn es muss sein, bis eigentlich an Basis runter. Ich hatte einen Kunden in Frankreich, das Industrieunternehmen, da haben wir das wirklich über 3 Jahre bis in Produktion aber gemacht. Die haben 50 Leute gehabt, also angefangen haben wir mit 40, am Schluss sind es 65 gehabt. Führungsteam angefangen, die Projekte aufgesetzt, umgesetzt. Irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt nächste Stufe, dann nächste Stufe, so wirklich aber kaskadiert.
Mhm. Vom Zeitaufwand her, wie sieht das aus? Ist das irgendwie wöchentliche Meetings oder machen wir das?
Mhm. Jetzt kommt der Systemgedanke rein, oder? Also, das heisst, wir machen einmal im Quartal, machen wir einen Planungsworkshop, so einen Quartalsworkshop, und dort tun wir sie definieren und sagen auch, wie man es aussehen, also, smart definieren. Und nachher tun sie das in ihrem Team-Meeting, gehst du durch
alle... Smart definieren, wissen wahrscheinlich die Haufen nicht, was das bedeutet.
Ja, klar, Entschuldigung.
Also, ganz schnell aufnehmen,
ja, eins von diesen Systemen, oder? Spezifisch, ja, also, dass wir können auch messen, ist es, haben wir das, was gemeint ist. M ist für messbar, also wenn wir messbare Ziele haben, dann, ja Gott, auf Deutsch, wie ist es? Ah, weißt du es gerade noch? Attainable, also
es muss
erreichbar sein, ja, genau. Dann realistisch und T terminiert, ja. Also zeitlich irgendwo, genau, das ist so das SMART-Akronym. Man muss sich einfach bewusst sein, okay, wir müssen spezifisch sein. Wenn wir uns in 90 Tagen fragen, ja, was haben wir damit gemeint, dann ist es auch falsch. Das ist nicht smart. Ja? Gut, also wir tun das definieren in einem Quartalsworkshop, tun das zuweisen diesen Personen im Team drin und nachher im wöchentlichen Team-Meeting machen wir in diesen Projekten oder ROCs oder OKRs kurzen Check-in. Sind wir so weit. Also, du gehst dann auch in eine Milestone-Planung, also du hast wirklich Zwischenschritte planen rein. Wenn es bereichsübergreifend ist, ja, dann brauchst du ein Projektteam. Du musst Leute aus verschiedenen Bereichen haben, musst schauen, dass du die Ressourcen hast, das machst du am Anfang im Setup. Wer so ein bisschen agile Softwareentwicklung kennt, der kann es jemanden einschätzen. Also, es ist ähnlich. Wir haben einfach nicht, dort reden wir von Sprints, von 2 Wochen. Unsere Sprints sind 90 Tage. Und anstatt, dass wir einen Daily Huddle, also einen täglichen Check-in machen am Morgen, machen wir ein wöchentliches im Team-Meeting, tun wir schnell schauen, wo stehen wir mit dem Projekt. Mhm. Zumal sicherstellen, falls wir sehen, es wird riskant, dass wir Massnahmen ergreifen zusammen. Mhm. Genau.
Projekt, das tönt am Anfang immer so lässig, und dann hört man aber gleich sehr, sehr oft, dass Projekte scheitern oder irgendwann eingestampft werden. Aus deiner Erfahrung, was sind so die grössten Stolpersteine? Oder was machen wir sehr oft falsch, dass es eben nicht funktioniert, wenn man so ein neues Projekt startet?
Es sind verschiedene Faktoren. Also ich glaube, das eine ist so, oder etwas vom Schlimmsten ist Scope Creep. Sorry für die Anglizismen, gell? Aber es kommt halt einfach sehr viel aus dem Englischen raus. Also das heisst, dass man während dem Verlauf von Projekt Anforderungen verändert. Das ist etwas vom Schlimmsten. Dann unklare Verantwortlichkeiten. Ja. Und darum sagen wir auch, also die ROCs, die wir definieren, es gibt eine Person, die verantwortlich ist. Und nur eine. Mhm. Wenn mehr als eine Person verantwortlich ist, ist niemand mehr verantwortlich. Genau. Ganz genau. Auch in dem Sinn das Team nicht mitnehmen, das Unternehmen nicht mitnehmen. Darum sage ich auch, dort die Projekte im ganzen Unternehmen umsetzen und nicht nur in der Führung. Mhm. Also wenn nur das Führungsteam Change Management macht, dann wird auch nur das Führungsteam verändert. Der Rest vom Unternehmen kommt nämlich nicht mit.
Du kennst ja sicher den Golden Circle von Simon Sinek.
Ja.
Wenn man so ein Projekt angeht und man nur das was hinaus entsteht, wird anschauen. Lenkt das jetzt rein, so, wenn man das Projekt angeht, oder brauchst du da auch ein bisschen mehr? Brauchst du da das How und das Why, also warum man das macht? Oder
definitiv, ist das ist ja dann, wenn wir es vielleicht ein bisschen in grösseren Kontext reintun, wir haben eine Firmenvision, wo wollen wir her, wir haben dort unsere Werte drin, wir haben auch das Why haben wir drin, oder? Und das gibt so die längerfristige Perspektive. Daraus leiten wir irgendwo Strategie ab, wie gehen wir auf den Markt raus, mit was, und aus dieser Strategie dann nachher tun wir die strategischen Projekte ableiten. Mhm. Und wenn wir das von Anfang an regelmäßig kommunizieren, dann haben wir das eigentlich gemacht, oder? Haben wir es, warum haben wir? Und Methoden mitgeben, und wenn am Schluss jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ein Teilprojekt, jedes Quartal ein Teilprojekt kann übernehmen, dann hast du so eben, hast sie eingebunden, dann machen sie mit und sehen auch, was sie dazu beitragen. Mhm. Ganze.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Warum aber sehr oft ein bisschen fehlt. Oder man weiss, was man macht, wie man es macht, aber eine gewisse Unternehmenskultur haben gewisse Unternehmen, aber dann, wenn es dann darum geht, warum machen wir das überhaupt, dann ist es bei sehr vielen, kommt dann nicht direkt etwas. Also es ist sehr oft schwierig. Ist das etwas, wo du immer von Anfang an auch gerade anschaust, oder kommt das später in der Phase? Du musst zuerst Prozesse anschauen und dann später die Frage stellen, warum machen wir das? Oder ist das eigentlich etwas, was du immer zuerst geklärt haben?
Also, wir arbeiten von Anfang an der Vision, und in dem Sinn ist es sichergestellt nachher. Und die Vision wird auch einmal im Quartal der ganzen Belegschaft mitteilt. Mhm. Aber das ist ein Prozess auch. Es kommt nicht von heute auf morgen. Es ist aber in dem Sinne eher implizit drin. Also im Führungsteam reden wir sicher über das Warum vom Unternehmen drin. Und das kommunizieren wir dann aber auch raus. Und mit dem erklärt sich das Warum für das Projekt. Für den Change. Oder? Und sehr oft merken ja die Mitarbeitenden auch, dass wir etwas anders machen müssen. Gell? Wenn du nicht kennst, das Pinguin-Prinzip vom Kotter.
Das kenne ich jetzt nicht.
Nein, wunderbares Buch, ist eine Novelle von einer Pinguinkolonie auf einem Eisblock, der wegschmilzt. Ja. Sie müssen etwas ändern. Mhm. Und eigentlich alle wissen es, oder?
Wenn wirst du grundsätzlich, oder anders, wer sind deine Kunden hauptsächlich? Wer meldet sich bei dir?
Meine Kunden sind KMU, irgendwo zwischen 5 und 200 Mitarbeitenden. Sehr oft mit einem technischen Hintergrund. Ich bin selber Ingenieur. Ich verstehe Ingenieure, Techniker, Handwerker sehr gut. Ich komme nicht aus der Betriebswirtschaft raus. Geografisch ist es im Moment noch ein bisschen verteilt, irgendwo von westlich London bis Hongkong, Shenzhen. Mein Ziel wäre, ein bisschen wie näher wieder an die Schweiz herzukommen dort. Und die haben alle die Herausforderung, dass sie eben genau an einem Punkt sind, wo es nicht mehr weitergeht, wo sie anstehen.
Also schon aus einem Pain rausmelden.
Aus einem Pain, ja, immer. Ganz genau. Ich habe durchaus zwischendurch noch mal solche, die sich melden, die noch nicht in dem Pain sind, die einfach sagen, hey, look, ich brauche ein System auf die Zukunft her, aber viele sind genau an der Decke, die sie anstehen und nicht mehr weiterkommen.
Ja. Jetzt der ganze Consulting-Bereich, da gibt es ja viel.
Ja.
Wie einfach ist es für dich im Moment, gute Kunden zu finden?
Gar nicht einfach. Ist nie einfach, glaube ich.
Hat sich's verändert? Hast du jetzt auch gemerkt, dass irgendwo oder ist das etwas, was ich jetzt so ein bisschen wahrnehme? Oder nimmst du das auch wahr, dass oft mal sehr, sehr viel so Coaching oder Coaching-Programme auch auf dem Markt sind?
Das wäre noch schwierig, um da wissen, ob es da verlässliche Daten gibt. Ja, also ich nenne mich auch nicht Coach. Also ich habe keine formelle Coaching-Ausbildung. Darum nenne ich mich auch Firmentuner. Ja, es gibt ganz, ganz viel.
Oder was macht es aus? Was hast du das Gefühl, ist heute wichtig? Oder was achtest du, dass du eben auch in Zukunft Kunden findest? Was hast du das Gefühl, ist der wichtigste Punkt?
Jetzt weiss ich gerade nicht. Wie meinst du es? Also, wie
ja, aber du musst ja auch immer wieder, du sagst, es ist nicht einfach, Kunden zu finden. Ja. Setzt du jetzt für dich den persönlichen Fokus, dass du in Zukunft die Kunden findest? Welche Themen hast du das Gefühl, musst du auf der Agenda haben, dass du Kunden kannst gewinnen? Aber jetzt im Moment reden die alle von KI.
Ja. Ja.
Wenn wir jetzt alle switchen und irgendwie KI auf unsere Marketingkampagne schreiben, oder funktionieren so die Geschichten wie bis anhin, eben auch die Systeme, die wir vielleicht vorher angesprochen haben, oder eben auch Vision, funktioniert das auch noch? Was nimmst du persönlich wahr?
Ich springe nicht so auf die Trends auf, einfach, weil, also ich bin schon gar kein KI-Berater, das bin ich nicht. Ich komme zwar aus der IT raus, aber das ist nicht mein Kerngebiet. Mir geht es wirklich um Wachstum ermöglichen. Wo wir sicher etwas haben, ist so ein bisschen, sagen die globale Wirtschaftslage, die wird sicher schwieriger machen für Unternehmen, zum Weiterwachsen, zum erfolgreich sein. Ich gehe vielleicht auch jetzt einen anderen Weg in meiner Vermarktung. Ich gebe vor allem ja Wissen raus. Und dann Vertrauen aufbauen so über mein Netzwerk. Das ist das, was für mich funktioniert, über das Netzwerk.
Und das habe ich eigentlich rauswählen. Aber was hast du das Gefühl, sind im Moment so die grössten Herausforderungen, die du wahrnimmst bei den Unternehmen? Was ist das, was im Moment die Leute nicht schlafen lassen?
Das ist recht branchenabhängig. Ich glaube, in der Schweiz sind wir immer noch relativ gut dran. Also schlafen immer noch sehr gut. In der Industrie sind es sicher auch so die Zollgeschichten, die schwierig machen. Denn ja, gute Mitarbeitende finden und halten. Das ist eine der grössten Challenges.
People.
Ja.
Ich glaube, ein schönes Sprichwort. Ja. Build the people and then the people build
ganz genau. The company. Ja, richtig. Ganz genau. Und es braucht aber auch Zeit. Genau. Ja.
Jetzt haben wir ganz viel über so Framework und System geredet. Welche setzt du für dich ganz privat, persönlich ein? Oder ist das im Business-Teil und privat bist du der Chaot?
Nein, ich bin mittlerweile sehr gut organisiert. Im Frühjahr viel chaotischer unterwegs gewesen. Ich habe meine Systeme, wo ich weiss, dass sie funktionieren. Die sind aber eigentlich die gleichen Systeme wie im Business drinnen, oder? Also, das ist mein Kalender. Mein Kalender ist durchgetaktet. Und nicht nur für Business-Zeit, sondern auch die private Zeit. Also auch mit meiner Frau und mittlerweile auch mit der Tochter. Wir schicken einen gegenseitig Termin. Das ist absolut normal. Bei mir finden Termine nicht statt, wenn sie nicht im Kalender sind. Und darum ist das der Weg, wie wir organisieren.
Also das fixe Ritual, also ich zum Beispiel mit meiner Frau versuche auch immer am Sonntagabend kurz zusammenzusitzen, schauen, was ist jetzt in der nächsten Woche, aber gerade mit den Kindern, dann der Termin, dann dieser Termin, dann bin ich vielleicht mal am Abend weg, dass es auch nicht vergessen geht, es steht zwar im Kalender, aber auch, dass man es nur mal so ein bisschen...
Ja, also sehr vieles haben wir natürlich in dem Sinne über Prozess gelöst, weil wir fixe Termine haben. Also wir haben von Anfang an haben wir ein sehr paritätisches Modell gehabt. Unsere Tochter ist jetzt 11,5. Also seit 11,5 Jahren haben wir uns gesagt, wir verbringen beide gleich viel Zeit mit Arbeiten wie mit der Tochter. Jetzt geht es bei mir nicht ganz auf mit dem Arbeiten, weil ich einfach ein bisschen mehr arbeite. Aber ich habe von Anfang an habe ich einen Tag gehabt, den ich mit der Tochter verbracht habe, einen Abend, den ich mit ihr verbracht habe. Und meine Frau hat von Anfang an auch einen Tag gehabt, gut, am Anfang ist noch Mutterschaft gewesen, aber später, wo sie wieder geschafft hat, ist sie auch einen Tag mit der Tochter unterwegs gewesen, einen Abend, wir haben beide einen Ausgangsabend, das sind alles Prozesse, die sind etabliert. Dort müssen wir nur noch über Ausnahmen reden. Also, wenn ich unterwegs bin, im Ausland oder so, ist klar, dann kann ich nicht da sein, dann kann ich morgen nicht da sein für die Tochter oder so. Dann müssen wir das einfach abgleichen. Und das machen wir sehr case by case. Wir haben aber auch gewisse Rituale, wir haben das von Anfang an gehabt, schon bevor die Tochter da war, dass wir ein- bis zweimal pro Woche am Abend eine Stunde rausgehen gehen laufen. Wo wir dann verschiedenste Themen ansprechen können. Das können sehr sachliche Sachen sein, aber wir können auch mal etwas antönen, was schwierig ist. Also so dort so ein bisschen die Interaktion pflegen. Aber sonst sind es vor allem Prozesse, wir sind durchorganisiert. Also wir haben sehr viele Fixtermine drin. Es funktioniert extrem gut. So, ich würde es nicht funktionieren. Ich würde es schlecht vergessen. Ja.
Hast du auch noch so spezielle Tagesroutinen, die du machst? Oder wie sieht bei dir so die perfekte Woche oder perfekte Tagesablauf auf? Gibt es nebst den, Terminen, Familie, auch noch irgendwie persönliche Termine, wo du für dich sagst, das ist mir extrem wichtig, würde ich machen?
Ja, das hat sich vor allem in den letzten Jahren entwickelt. So, wenn man älter wird, schlaft man nicht mehr so gut. Ich habe heute mir einen sehr fixen Schlafrhythmus zugetan. Also mein Wecker geht immer am Morgen um 5 Uhr ab. Stehen auf, nutzen die Zeit auch. Das ist sehr wertvolle Zeit auch zum Nutzen. Mhm. Manchmal gehe ich dann halt zum Haus aus, wenn ich Workshops habe oder gehe ins Büro. Arbeite so, habe wieder angefangen, regelmässig Sport zu machen, wieder ins Fitness zu gehen, wo ich auch einen Fixtermin habe, drinnen natürlich, gell. Mhm. Einfach so, der klare Rhythmus. Also vor allem Schlafrhythmus ist mir wichtig.
Hast du eine spezielle Abendroutine? Das heißt, aber der Schlaf nicht ganz so einfach.
Nicht einmal eigentlich, nein. Also ich probiere zwischen 8 und 9 Uhr schlafen gehen. Also,
und doch relativ frühzeitig
ja, ins Bett. Ja, wenn du um 5 Uhr aufstehst, dann ja,
genau. Grünen Tee trinkst und irgendwie nein, Screen Time irgendwie ab dem 7. Uhr abschalten.
Nein, das bringe ich noch nicht ganz her. Man weiss, das wäre sinnvoll, genau. Aber ja, also in dem Sinn, ich höre meistens irgendeinen Podcast zum Einschlafen. Mhm. Also es gibt ja spezielle Einschlaf-Podcasts, die sind super. Das ist auch gleich, wenn du es verpasst ist. Ganz genau. Das ist so ein bisschen mein Ritual dann, ja. Mhm. Ja. Aber sonst, und halt mit Workshops und Reisen ist es schwierig, um wirklich so einen strikten Tagesrhythmus herzubringen. Ja.
Du hast gesagt, heute bist du sehr organisiert. Mhm. Hört man jetzt auch. Aber früher ist das nicht so, hast du gesagt, das ist das nicht genau gleich gut organisiert gewesen. Wie hat denn das bei dir früher ausgesehen, beziehungsweise wann hat das angefangen und vielleicht aus welchem Grund bist du zu den Themen gekommen, wo du jetzt heute hauptsächlich
umsetzt? Ja, also, ja, ich bin wirklich ziemlich chaot gsi als Kind. Also ich habe ja seit anderthalb Jahren eine ADHS-Diagnose, die aber überkompensiert ist, gell. Aber das hat natürlich ganz, ganz viel bewirkt, oder? In meinem Leben drinnen, oder? Gewisse Impulsivität, Vergesslichkeit, etc. Es hat mir nie gross zu arbeiten gemacht, weil ich immer gut war in der Schule.
Also in der Schulzeit war das nie ein Thema gewesen. Und sagst, heute hast du die
Diagnose? Nein, also mein Umfeld hat sich schwert oder mit. Aber ich habe mich nicht schwert oder mit, oder? Also ich bin durch die Schule durchgelaufen, mehr oder weniger durchgeschlafen durch die Schule, oder? Und auch später habe ich eine Lehre gemacht als Elektroniker.
Hast du selber realisiert, dass du vielleicht ein bisschen anders bist, oder?
Nein, da bin ich zu überzeugt von mir selber. Heute bin ich reflektierter, was das anbelangt, aber mein Selbstbewusstsein ist einmal immer recht gross gewesen. Genau. Was nicht immer gut ist. Ja, für gewisse Sachen zum Vorteil. Aber ich habe mit 9 angefangen mit Elektronik zu arbeiten. Als ich in die Lehre gekommen bin, eigentlich, ich habe nichts mehr lernen. Ich habe das einfach, das hat funktioniert. Aber ich bin natürlich regelmässig spät gewesen. Am Morgen habe verschlafen gehabt. Ich habe regelmässig beim Lehrmeister müssen antanzen. Ich habe Sachen vergessen, etc. Also, es ist wirklich chaotisch gewesen. Das hat sich auch dann bis weit ins Berufsleben hinein so weitergezogen. Geändert hat sich ab dem Moment, wo ich meine letzte Stelle gekündigt habe und entschieden habe, jetzt als Unternehmer unterwegs zu sein, ins Unternehmertum zu gehen.
Das war von Anfang an bewusst gewesen, jetzt muss ich anders? Oder
nein,
hat es am Anfang
auch die Chaos-Phase gegeben? Das hat sich entwickelt, ja. Das hat sich entwickelt dann über die Zeit hinweg. Ja, du bist halt einfach ganz anders unterwegs, ja. Und dann,
ja, es braucht mehr Disziplin, man muss irgendwo organisiert sein, oder? Wie sonst einfach am Morgen ganz ausschlafen und es passiert.
Und dann habe ich natürlich ganz, ganz viel Erfahrung gehabt mit unorganisiert sein. Das heisst, die haben mit der Zeit auch gewusst, wie ich mich kann organisieren, welche Werkzeuge, dass mir etwas bringen. Ich glaube, das hat fast jeder x Sachen ausprobiert, oder? Von getting things done über whatever, oder? Mhm. Macht fast jeder. Haben dann gemerkt, ich brauche einfache Systeme. Mhm.
Wie bist du reingekommen? Aber du hast wenn ich deinen Podcast höre, dann ist so ziemlich jedes System, das ich auch irgendwo mal gehört habe, sprichst du an.
Ja.
Was ist bei dir so der Einstieg gewesen? Wo hat das angefangen? Mit welchen Systemen hat das bei dir gestartet? Oder wie bist du drauf gekommen? Das sind sehr viel amerikanische. Ist das bei Büchern entstanden?
Es ist klar mit EOS entstanden. Ich habe ein Unternehmen mit aufgebaut von 2007 bis 2010. Bin nachher im Verwaltungsrat gewesen. Und wir haben dort, ich kann mich noch gut erinnern, im Herbst 2015 haben wir einen Strategie-Workshop gemacht, und haben ein paar Projekte definiert, die wir machen wollen. 3 Jahre später haben wir wieder einen Strategie-Workshop gemacht und haben nichts umgesetzt gehabt. Also wir haben alles ein bisschen angefangen, aber es ist nicht weitergegangen. Und ich bin dann aus dem, im 2018 aus dem Workshop raus und gemerkt, das kann es nicht sein. das muss anders gehen. Und bin dann eben über einen anderen Unternehmer aufs EOS, also aufs Buch Traction gekommen, habe das gelesen und gemerkt, hey, das kann, der Weg, der könnte funktionieren. Und dann haben wir es angefangen umzusetzen. Ich hatte dort eine IT-Firma, die ein Projekt gemacht hat, Projektmanagement-Firma in der IT. Und habe aber immer mit anderen Unternehmern zusammengearbeitet. Also habe auch dort immer wieder mal operative Positionen gehabt, Interim. Habe mit ihnen ein Businessmodell gemacht. Ich bin bei den Business Angels gewesen und habe es mit Startups geschafft. Habe dann aber dort im 2018, bin ich zurück zum Geschäftsführer und habe einen Vorschlag gemacht, hey, wie wäre es mit dem? Wenn wir jetzt mal mit EOS anfangen, schauen, um es umsetzen und haben entschieden, wohl, das machen wir. Und ich habe dann auch gemerkt, das ist so das, was ich lange gesucht habe. Das System, oder? Ich liebe System und Strukturen, weil es mir halt eben helfen, wirklich auch, meine Sachen zu erledigen und eben nicht chaotisch sein, aus dem Chaos raushelfen. Bin dann drauf auf, ab eine Woche in die USA zu EOS Worldwide, bin dort in die Ausbildung rein und habe angefangen eigentlich dann dort mit diesen Systemen zu arbeiten. Ja.
Für dich persönlich, jetzt all die Systeme und all die Bücher, die du gelesen hast, ich weiss, du liest relativ viele Bücher, du hörst, glaube ich, relativ viele Podcasts, für dich ganz persönlich, die grössten Learnings, wo du dann auch privat irgendwie das Gefühl hast, sind am wichtigsten. Jetzt gerade, aber du hast gesagt, du bist Vater, selber auch Kind, machen wir sich ja Gedanken, was geben wir vielleicht auch unseren Kind mit, was sind so die wichtigsten Werkzeuge, die wir dann mitgeben auf den Weg in die Zukunft.
Ja.
Machst du dir die Gedanken und welche Sachen sind das, wo du als persönliches Gefühl hast, würdest du gerne deine Tochter jetzt in deinem Fall mit auf den Weg geben, möglichst früh, dass sie es vielleicht ein bisschen einfacher hat oder einfach...
Ja, also das sind nicht nur aus diesen Systemen, das hat sich über die ganze Zeit als Unternehmer hat sich das entwickelt. Ich habe früher immer gemeint, Technik sei die grosse Herausforderung. Ist es nicht. Es sind Menschen. Ist aber auch das, was Spass macht. Mit Menschen umgehen. Das ist sicher meine Erkenntnis. Das, glaube ich, muss ich der Tochter nicht mitbringen, nicht mehr beibringen. Das hat sie, glaube ich, schon. Was mir wichtig ist, ist Augenhöhe. Das ist einer von meinen wichtigsten Werten, dass ich den Menschen, oder mit den Menschen, die ich zusammenarbeite und die ich mich umgebe, dass ich denen auf Augenhöhe kann begegnen kann. Nicht runterschauen und nicht aufschauen. Will ich nicht, mag ich nicht, kann ich nicht. Habe auch schon Kunden müssen ablehnen oder abbrechen, wenn das nicht der Fall war. Und dann, es ist übrigens ein Wert von EOS Worldwide, den finde ich immer noch stark, bescheiden selbstbewusst. Also eine gewisse Bescheidenheit an den Tag legen im Leben. Merken, ich kann nicht alles, ich weiß nicht alles, ich habe nicht alles erlebt. Und trotzdem mit einem gewissen Selbstbewusstsein können auftreten. Das ist für mich immer noch sehr, sehr wichtig. Ja.
Wie hast du das Gefühl, können wir das unseren Kind mitgeben?
Vorleben. Das ist der einzige Weg. Kinder machen nicht das, was wir ihnen sagen. Kinder machen das, was wir machen. Und genauso ist es am Unternehmen, auch Mitarbeitende. Die machen nicht das, was du ihnen sagst, sondern sie machen das, was du machst. Sie kopieren dein Verhalten. Das ist ganz menschlich. Das hat nichts mit Kind oder Erwachsenen zu tun, sondern wir tun spiegeln, Verhalten spiegeln. Das haben wir gemacht, lange bevor wir Sprache hatten. Und darum, glaube ich, ist das Wichtigste. Also auch eine gewisse Integrität im Denken, im Handeln, im Reden drin. Konsistenz. Finde ich unglaublich wichtig. Und da gehört es auch dazu, zu eigenen Schwächen zu stehen. Auch das, egal, mit Kindern oder auch mit in Führungsteams oder so. Das ist das, was ich auch so stark finde an Pat Lencioni, das ist die Vulnerability-Based Trust, also das Vertrauen, das auf Verletzbarkeit beruht. Dass man kann Schwächen eingestehen und offen darüber reden.
Schön. Du hast gesagt, du warst eigentlich immer sehr selbstbewusst gewesen. Oder schon in den frühen Jahren. Ja. Du bist, glaube ich, in einem Bündner Bergdorf.
In Bündner Bergdorf, ja, bin ich aufgewachsen in Zillis, genau.
Das Umfeld weiss ich nicht, Vater, Mutter, aber warum hast du das Gefühl, hast du das Selbstbewusstsein? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, wenn wenn die Kinder irgendwie so gewisse Selbstdinge, das gehört ja viel, aber gerade, ja, die mentale Gesundheit, die doch bei den Jungen teilweise eine Schwierigkeit ist.
Ja.
Was hast du Gefühl, hat es bei dir ausgemacht, dass du das hast können entwickeln?
Ein Teil ist sicher Charakter, den ich mitgekriegt habe. Und das andere war sicher, dass ich eben, ich habe nie Probleme gehabt in der Schule. Und das, wenn ich jetzt so denke, das hat mir sicher ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben. Also, ich habe eigentlich immer erreicht, was ich wollte.
Wie bist du aufgewachsen? Jetzt eben Bündner Bergdorf.
Ja, ja, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 6 Jahre alt war. Wir sind dann mit der Mutter und der einen Schwester in das Bergdorf gezügelt. Wir sind vorher in einem anderen Dorf gewesen, nicht ganz so hoch. Ist jetzt im Nachhinein eine ziemlich schwierige Zeit gewesen. Meine Eltern haben sich nicht wahnsinnig gut getrennt. Und
hat dich das, hast du das Gefühl, im Nachhinein, du bist ein bisschen mehr reflektiert, hast du schon bei der Situation nachgedacht, hat dich das gestärkt oder gleich eher im Moment geschwächt und du hast es irgendwie später müssen kompensieren?
Also Selbstbewusstsein hat sicher nicht gelitten. Vielleicht eben habe ich es auch überkompensiert dort, das kann sein. In dem Sinn ist es sicher einschneidend. Ich bin 6 Jahre gewesen, also habe nicht wahnsinnig viel bewusst mitgekriegt, aber unbewusst ist das sicher da gewesen. Es ist sicher eine schwierige Situation gewesen, auch für mich immer. In dem Konflikt drinnen. Also als Kinder bei Training bist du immer im Konflikt drin, du bist immer dazwischen, oder? Das Risiko, die Gefahr, dass ein oder andere bewusst oder unbewusst Kinder instrumentalisiert, ist halt einfach immer da. Und in dem Sinn ist das immer so ein bisschen ein Eiertanz gewesen, gell? Ob mir das im Selbstbewusstsein wäre noch schwierig, müsste ich wahrscheinlich mal mit einem Psychologen reden.
Ja, die Frage, ob es das wirklich braucht, oder?
Ja,
aber so, gibt es so prägende Momente, wo du das Gefühl hast, wo du jetzt heute im Nachhinein denkst, das hat mich schon ein bisschen geprägt, oder die Person hat mich geprägt, oder stark beeinflusst. Gibt es da irgendetwas, wo du...
Ja, definitiv. Also, da ja meine Mutter alleinerziehend war, ist in einem Bündner Bergdorf, ohne irgendwelche Betreuungsstrukturen, plus noch am absoluten Minimum an Schulzeit, wo überhaupt möglich war. Wir haben in der Primarschule 12 Wochen Sommerferien gehabt. Wenn du Vollzeit schaffst, zwei Kinder hast, ist das eine Herausforderung. Ich bin in dem Jahr, wo ich 9 geworden bin, in dem Sommer, habe ich angefangen, im Sommer bei einem Bauer zu arbeiten. Und so rückblickend bin ich extrem froh drum. Der hat sehr viel Geduld gehabt mit mir. Der war um die 60 rum, hat selber auch Familie gehabt und so. Und ich habe dort etwa 4 oder 5 Wochen bei denen dann unter der Woche gelebt. Das war im Nachbardorf gewesen, also nicht weit weg. Wenn ich zurückdenke, ich habe unglaublich viel gelernt dort. Ich habe gelernt zu arbeiten dort, intensiv zu arbeiten, mit der Natur auch. Als Ausgleich, mir hat das extrem gut im Nachhinein. Also da bin ich sehr froh um die Zeit und auch um die Erfahrung. Sonst bin ich habe selten wirklich Vorbilder gehabt in meinem Leben.
Spannend. Ich habe ja ein bisschen eine ähnliche Geschichte. Der Vater ist ja gestorben, als ich 4 war. Ich durfte dann auch all Sommer auf die Alp. Und jetzt im Nachhinein ist das, glaube ich, schon auch etwas, wenn ich reflektiere, das hat extrem viel Selbstbewusstsein, aber du hast gesagt, gelernt zu arbeiten.
Ja.
Und ich glaube, die Resilienz, die heute viel darüber redet, ist dort wahrscheinlich zu einem grossen Teil. Du, Grosseltern haben dort einen Bauernbetrieb, die haben nicht ständig Zeit auf dich zu schauen und in dem Sinne zu beibäbeln.
Ja.
Und ich glaube, das macht schon auch etwas mit einem. Und das finde ich aber in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig. Oder? Wenn du selber Kind hast, die haben die Möglichkeit, es hat sich so verändert,
Der
Kind das auch ein bisschen mitzugeben, auch was gibst du denn für Aufgaben, aber arbeiten, ist nicht ganz wahr. Nimmst du das wahr? Wie versuchst du das zu handeln jetzt mit der Tochter?
Ja, wenn ich es jetzt vergleiche mit der Tochter, sie hat jetzt ist nie gearbeitet jetzt in dieser Zeit. Sie ist aber ähnlich durch die Schule wie ich, also ist ganz ein anderer Typ, sie ist aus meiner Sicht sehr, sehr neurotypisch, also in dem Sinne sehr durchschnittlich, was so ein bisschen Charakter anbelangt. Aber sie hat sich gelangweilt, jahrelang, gell, in der Schule. Mhm. Wir haben es einfach nicht gemerkt. Hat aber jetzt ein letztes Jahr dann, im Kanton Zürich ist ja Gimmi-Prüfung und die ist sehr streng. Also da wird Stoff getestet, den sie gar nicht hatten. Und da hat sie brutal Gas gegeben. Also ich glaube, das geht schon noch.
Ja, das glaube ich auch. Also,
genau. Muss. Und wir haben sie natürlich auch unterstützt. Ich hätte die Unterstützung nicht gehabt von daheim, oder? Also, es wäre gar nicht gegangen. Vielleicht.
Ist die Frage, die ich mir einfach immer stelle. Oder wie viel sollen wir sie unterstützen? Und wie viel sollen wir sie auch wirklich selbstständig auch mal einen Fehler machen? Aus dem muss lernen. Ja. Glaube, stolz sind wir ja dann, wenn wir auch ein Problem mal gelöst haben. Ja. Ich glaube, das macht uns tatsächlich stark, oder? Und ich glaube, wir dürfen, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, wir dürfen nicht alles abnehmen, sondern wir müssen sie schon auch ein bisschen machen.
Ja. Auf alle Fälle, ja, genau. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ein Graszüchel hilft nie, gell? Es kommt irgendwann der Moment, und dann ist es sehr, sehr individuell auch noch. Für uns ist immer wichtig, um mit ihr auch ins Gespräch hineingehen. Wir haben sie von Anfang an, also auch schon mit 4, 5, haben wir mit ihr können in eine Metaebene gehen und Sachen thematisieren. Mhm. Wie wir miteinander umgehen, was uns wichtig ist, wie wir was machen. Mhm. Und wir haben es einfach gemacht. Mhm. Und dann sieht sie auch, dass wir natürlich beide sehr engagiert sind. Also meine Frau ist Projektleiterin an der ETH für barrierefreie Kommunikation. Die liebt ihren Job und ist auch sehr, sehr engagiert fürs Ganze. Sie engagiert sich im Quartier noch und so. Also ich glaube, das haben wir ihr schon mitgegeben. Und Interesse hat sie immer gehabt. Also sie hat dann schon Biss entwickelt. Und auch dort, glaube ich, das hat sie, denke auch ein Stückchen kopiert von uns, den Biss. Mhm. Dass die Leidenschaft zum Dranbleiben, zum Durchziehen.
Habt ihr oder hast du jetzt so in Zukunft geschaut, was hast du noch so für eine Vision? Für dich persönlich oder vielleicht eben sogar aus Familie, wenn ihr das auch aus Familie. Ja. Gibt es da etwas, wo ihr gemeinsam darauf hinschafft oder Ziel, das ihr noch habt? Privat oder eben mit der Familie? Oder ist das.
Also, ich würde sehr gerne. So lange wie möglich können noch ein bisschen arbeiten. Das wär für mich, ich kann mir nicht vorstellen, mit 65 nicht mehr arbeiten. Und das ist auch ein Grund, warum ich den Weg gewählt habe in den letzten 10 Jahren. Dass ich gesagt habe, wenn ich mit Unternehmerteam arbeite, das kann ich machen, bis ich tot umgehe eigentlich. Vielleicht nicht mehr gerade so viel, wie ich jetzt habe, aber einfach so noch ein paar begleiten. Das ist sicher jetzt auf der beruflichen Seite, dort noch möglichst viel mitgeben, diesen Unternehmer, Ja, weil Wachstum kann Spass machen. Ein Unternehmen aufbauen und gross machen kann Spass machen. Und wenn es nachher kannst übergeben, ich liebe das zu sehen. Das ist sicher der Punkt. Das andere ist, jetzt was die Familien anbelangt, klar. Also, sehe die Tochter aufwachsen, sehe, wie sie ihren Weg geht. Sie können in dem Sinne in die Freiheit entlassen irgendwann. Mhm. Auch mit dem Wunsch, dass sie gern wieder zurückkommt. Mhm. Also, zurückkommt einfach gern immer noch Zeit mit uns verbringt. Und dann auch mit meiner Frau noch Zeit erleben, noch das geniessen. Ich habe ihr gerade letzte Woche gesagt, ich freue mich darauf, mit ihr alt zu werden.
Sehr schön. Ja. Was gibt dir Energie und motiviert dich, dass du immer von Tag zu Tag mit der nötigen Motivation kannst starten? Gibt es da so?
Ja, es ist ein Großteil von meiner Arbeit, weil es nie das Gleiche ist. Also, eben, ich sehe jedes Team einmal im Quartal. Es ist nie gleich. Das ist das, was mich freut.
Abwechslung.
Ja, Abwechslung. Auch neue Sachen entwickeln, neue Formate machen.
Steht noch irgendetwas an? Kommt irgendetwas, ist etwas in der Pipeline,
wo ich im Moment aktiv dran bin? Ja, ich fange im Februar an, dozieren an der FFHS noch. Da bin ich auch am Vorbereiten. Muss dann CAS machen, also dürfen CAS machen, E-Didaktik. Das hat mir jetzt auch wieder einen Schub gegeben, um zu sagen, hey, gibt ein gewisse Modul, die ich abbilden im E-Learning-System, dass die Leute sich das vorher können erarbeiten und wir nachher in den Workshops nur noch die Anwendung machen, so Geschichten. Ja, ich habe schon Freude an Neuem. Ich liebe ja Prozess, solange ich mich nicht daran halten muss und nicht der bin, der sie umsetzen muss.
Sehr gut. Aber du bleibst in der Schweiz. Du bist ja wirklich auch gut bereist. Ja. Du hast einen Haufen Sachen gesehen.
Ja, genau.
Homebase bleibt in der Schweiz.
Ja, richtig. Also ich reise gern, aber ich komme auch gern wieder zurück und habe wieder meine Familien und ich wohne in der Stadt Zürich und fühle mich unglaublich wohl dort.
Also Berge vermisst du jetzt nicht per se?
Nein, wir haben ein Ferienhaus in den Bergen. Also von dem her, wir sind regelmässig, wir sind im Sommer 4 Wochen in den Bergen, meistens über Weihnachten auch, irgendwie 3, 4 Wochen. Mein Ziel ist, wieder Mitte Dezember ins Ferienhaus gehen und meine Familie ein bisschen da lassen. Haben sie ein bisschen Ruhe von mir.
Sind das so Retreats, wo du vielleicht
machst? Ja, schon.
Jahre oder sind?
Ja, nicht alle Jahre, aber ich habe es jetzt in den letzten Jahren angefangen, möglichst irgendwo auch mal so eine Woche, zwei für mich haben.
Und da geht es hauptsächlich um?
Also das eine ist, ich bin dann nicht am Arbeiten, aber habe dann auch Zeit für mich, um mal ein bisschen wieder in die Hügel gehen, wieder ein bisschen laufen gehen, mir Gedanken darüber machen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Was ich umsetzen will, wo ich her will, denken, nachdenken, so Denkpausen.
Ja. Machen wir, glaube ich, sehr oft zu wenig.
Ja.
Ich glaube, da kann ganz, ganz viel entstehen, wenn man sich die Auszeit dazwischen
durch. Ja. Also so wieder mal ein bisschen das rationale Hirn aktivieren und nicht einfach nur unser Krokodilhirn. Wenn es schnell gehen muss, dann rufen wir nur Muster ab, oder? Aber Zeit haben zum Denken. Ja.
Sehr schön, Chris. Ich habe drei Schlussfragen, die ich meinen Gästen stelle. Die erste ist, gibt es ein Lieblingsgadget, Tool oder in deinem Fall vielleicht auch Prozess oder System, das dir enorm hilft oder vielleicht auch brutal Spass macht?
Also was ich sicher jeden Tag nutze und mir extrem viel bringt, sind meine Noise Cancellation Kopfhörer. Es gibt mir unglaublich Möglichkeiten zum Fokussieren, zum Abschalten rundum, zum den ganzen Lärm ausblenden. Und wirklich nur genau das machen. Also, ich habe ja teilweise einfach im Ohr ohne irgendetwas drauf.
Ich glaube, du hast gar keinen, wo du reingekommen bist, oder?
Ja, genau. Ja, sehr cool. Genau. Das ist so Abschirmen von allem, was mich könnte stören. Und, genau.
Zweite Frage, die wird einfacher. Fallen ziemlich sicher. Gibt es ein Buch oder einen Podcast, kann auch ein Film sein, wo du extrem spannend gefunden hast, dir auch viel gegeben hat, wo du vielleicht auch würdest weiterempfehlen?
Bei dem Podcast, ich höre sehr, also,
der eine, der auch immer los ist. Es gibt sicher solche, die regelmässig, aber solche, wo du sagst, wenn ich keine Zeit habe, der will ich hören.
Ja. Also mein fast Lieblingspodcast ist im Moment Neben der Spur. Das ist ein Politik-Podcast, wo Schauplätze auf der Welt beleuchtet, wo wir sonst nicht so im Blick haben. Oder auch ein bisschen eine andere Sicht auf die aktuellen Schauplätze gibt.
Das ist einfach ein Deutsche.
Ja, genau. Finde ich super spannend. Sehr lange Folgen, also bis zu 2,5-stündige Folgen, ist ein Historiker, also oder Politologe, ich weiß nicht, was er, aber finde ich super, super spannend. Bei den Büchern gibt's schon eins, also das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, The Five Dysfunctions of a Team, finde ich, ist eines der wichtigsten Bücher, wo man als Führungskraft gelesen haben muss. Finde ich ganz grossartig. Und Pat Lencioni schreibt alles in Novellenform. Also von dem her, es liest sich auch easy.
Okay.
Und es ist nicht... Wie?
Habe ich nicht gelesen, muss ich den
nachholen. Ja, unbedingt, ja. Und es ist jetzt nicht... Also es gibt ja gewisse so Business-Novellen, wo so dann so ein bisschen, es sind 500 Seiten um etwas, wo man auf eine Seite bringt. Ist es nicht. Also es ist unterhaltsam, es hat Spannung drin. Es ist wirklich cool, ganz genau.
Dann haben wir schon zur letzten Frage. Wenn du jetzt deinem 20-jährigen Ich mit dem Wissen von heute, ein Tipp könntest du auf den Weg geben, wenn du ihm begegnen würdest.
Ja.
Was wäre das für ein Tipp?
Es wäre das, fokussiere dich nicht auf Technik, fokussiere dich auf den Mensch.
Das finde ich ganz schön. Schlusswort, Chris. Chris, danke vielmals für die spannenden Einblick, auch ein bisschen Story behind in der Person, das offene Gespräch. Wenn die Leute ein bisschen mehr über dich und das, was du anbietest, würden erfahren, wo dürfen sie schauen, wo würdest du sie hinschicken?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist burger.ag, das ist meine persönliche Webseite. Dort findet man auch meinen Podcast, den Firmentuner-Podcast. Dann andarius.ch, die Webseite von meinem Unternehmen, wo man sieht, ein bisschen, was ich mache. Und dann sicher LinkedIn, sehr gerne auch, Vernetzung. Und man darf mir auch einfach eine Nachricht schicken und sagen, hey, willst du mal einen Austausch oder so. Also da bin ich sehr offen, entweder online oder vor Ort.
Perfekt. Danke vielmals, Chris.
Danke dir.
Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dich das Gespräch inspiriert hat und du gerne einen Blick hinter die Kulissen werfen möchtest, was ich sonst so mache und wie clevere Systeme und Prozesse zu mehr Zeit, Spass und Erfolg verhelfen können, dann folg mir doch auf Instagram @MikeBite. Bis bald.